Hallo Konstanze und hallo Martina.
Hallo Jasmin, hallo.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Workaround Podcasts. Ich habe heute zu Gast Konstanze Buchheim und Martina Weiner von iPotentials. iPotentials ist eine Beratung für Mitarbeitergewinnung im digitalen Zeitalter und wurde im Jahr 2009 gegründet von Konstanze Buchheim. Schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Schön, hier zu sein.
Stellt euch doch mal kurz vor, wer seid ihr, was macht ihr und wie seid ihr zu iPotentials gekommen?
Ja, gute Frage. Mein Name ist Konstanze Buchheim. Ich bin jetzt seit 2009 Geschäftsführerin von iPotentials, habe das Unternehmen auch gegründet, nachdem ich bei meinem ersten Unternehmen, bei dem ich gearbeitet habe, das war Spreadshirt, den HR-Bereich aufgebaut habe und gemerkt habe, dass es für schnellst wachsende digitale Konstrukte einfach niemanden gibt, der diese Unternehmen versteht. Ich habe relativ eng an dem damals entstehenden Kern der deutschen Startup-Szene gearbeitet, hatte dadurch ein gutes Netzwerk und so ist diese Idee relativ schnell gereift, eine Beratung zu bauen, die sich auf genau diese aufkeimende Digitalwirtschaft spezialisiert. Habe das auch gemacht, habe dann 2011, glaube ich, Martina kennengelernt und 2013 haben wir uns dann entschieden, unser gemeinsames Wissen über das Thema HR in Startups in ein gemeinsames Buch zu bringen. Und es hat so gut funktioniert, dass wir danach gesagt haben, wir fangen an zusammen zu arbeiten und an der Stelle kam Martina ins Spiel.
Ganz genau. Hallo, ich bin Martina, bin jetzt seit 2014 offiziell Geschäftsführerin bei iPotentials und auch Mitinhaberin und kümmere mich bei iPotentials um die Beratungsthemen und auch den internen Operations-Bereich. Mein Hintergrund ist auch, dass ich direkt nach dem Studium in Startups gearbeitet habe und dort quasi immer automatisch in diese HR-Operations-Rolle hineingerutscht bin, weil es dafür sozusagen niemand gab, der verantwortlich war. Und mich hat daran vor allem die strategische Komponente gereizt, weil man in den Startups eben sehr gut sehen kann, was Team und die richtige Auswahl des Teams eigentlich für einen Einfluss auf den späteren Unternehmenserfolg haben kann. Und diese ganzen Ergebnisse, die ich oder Erfahrungen, die ich dort gesammelt habe, haben wir dann kombiniert in unserem Buch. Und das hat so viel Spaß gemacht, dass wir uns dann entschlossen haben, die Zusammenarbeit weiterzuführen.
Super. Jetzt seid ihr schon kurz auf iPotentials eingegangen. Könnt ihr da noch ein bisschen tiefer reingehen? Was macht ihr genau? Ist es eine klassische Personalberatung oder ist es eine Software? Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, iPotentials ist als Personalberatung entstanden, die sich komplett auf das Thema Recruiting spezialisiert hat. Wir haben relativ lange ausschließlich rekrutiert, am Anfang sehr stark für schnell wachsende Digitalkonstrukte. Ab 2015, 2016 ist dann die Old Economy tatsächlich auf den Plan getreten, hat gesagt, okay, das Thema Internet ist offensichtlich doch kein Trend, der vorübergeht. Wir brauchen jetzt auch Menschen, die auf ein weißes Blatt Papier schreiben können und so sind wir immer stärker auch in das Thema Executive Search gerutscht. Also das heißt sozusagen wirklich die fokussierte Besetzung von Schlüsselpositionen für Unternehmen, die ihre Zukunft neu denken müssen. Und in der Zusammenarbeit mit diesen Unternehmen haben wir eben auch gemerkt, die Besetzung einer Position löst meistens das Problem gar nicht. Ja, das, da sind eigentlich viel größere Thematiken, die da wirken. Zum einen sind die eigenen Talent Acquisition Strukturen in den Großunternehmen gar nicht auf die Anforderungen im digitalen Zeitalter ausgerichtet. Zum anderen sind die Unternehmenskulturen nicht attraktiv. Und so haben wir einfach dann irgendwann gesagt, Mensch, wir müssen eigentlich nochmal einen Beratungsarm aufmachen, um diesen Unternehmen eben auch Hilfe zur Selbsthilfe geben zu können, weil das für uns selbst auch recht frustrierend war, an bestimmten Punkten einfach gar nicht helfen zu können. Ja, und so sind wir eigentlich angetreten, zu sagen, wir wollen Unternehmen befähigen, ihre Visionen wirklich umzusetzen. Da hat irgendwann dieses reine Produkt Recruiting nicht ausgereicht. Ja. Und so sind wir mittlerweile recht spezifisch. Ja, wir sind eine umsetzungsgetriebene Personalberatung. Das heißt, wir können wirklich die Organisation in seiner Gesamtheit verstehen, die Geschäftsstrategie in eine People-Strategie übersetzen und haben dann eben auch Besetzungsteams beziehungsweise in den Beratungsbereichen Umsetzungsteams, die wirklich die Organisation fit machen.
Wer sind eure Kunden? Sind das eher Old Economy Unternehmen? Sind es Startups? Ist das total gemischt?
Mittlerweile sind es echt relativ viele klassische Unternehmen, das heißt wirklich große, auch sehr schnell wachsende Unternehmen wie Adidas zum Beispiel, Mittelständler, die wirklich richtig klassisches Unternehmertum sozusagen betreiben, aber eben auch ganz viele spannende junge Unternehmen, teilweise eben auch amerikanische Unternehmen, die auf den europäischen Markt kommen. Wir haben da für Unternehmen wie Mozilla zum Beispiel gearbeitet, arbeiten da auch gerade. Ganz spannende Projekte. Wen haben wir noch?
Sehr, sehr viele spannende Kunden. Also internationale kann ich noch an Doctolib zum Beispiel denken aus Frankreich, Software as a Service. Also alles schon relativ große Unternehmen, die schnell wachsen, entweder Digital Pure Players oder eben aus der Old Economy, wie wir es nennen.
Das ist eine recht breite Facette. Es sind immer Unternehmen, die sagen, wir wollen wachsen und wir müssen uns fit für die Zukunft machen.
Mhm. Und was ist eurer Meinung nach der Unterschied beim Recruiting für Unternehmen in der Digitalbranche? Was unterscheidet sich da?
Im Vergleich zur Old Economy?
Genau.
Dass die Definition des Wort unternehmerisch zum Beispiel unterschiedlich ist. Ja? Also in der Wahrnehmung eines Start-ups ist unternehmerisch nochmal wesentlich eigenverantwortlicher von dem Kriterium her, als das vielleicht in der Old Economy möglich ist. Deshalb sagen wir auch in der Old Economy, also klassische Corporates, vor allem große Konzerne, die eben noch viel prozessgetriebener sind, als das eben ein agiles Startup ist, die brauchen eher Intrapreneure, wie es so schön heißt, und nicht die klassischen Entrepreneure, die schon mehrere Unternehmen gegründet haben. Ja. Was aber beide wirklich brauchen, sind die Leute, Konstanze hat es gerade schon erwähnt, die wirklich auf ein weißes Blatt Papier malen können. Was heißt das? Die wirklich gestalten können, die auf Basis von Daten und auch Nichtwissen Entscheidungen für die Zukunft treffen können und dabei ein Team von Leuten, das im Zweifel sogar fachlich besser ist als sie selbst, in die richtige Richtung steuern können und dies, indem sie die Leute motivieren und entwickeln und nicht, indem sie den Leuten sagen, was zu tun ist.
Es gibt definitiv eine andere Definition von Top-Talent beziehungsweise ja. A-Playern. Das ist aber recht interessant, weil da auch ein bisschen die Logik dahinter steht. Es gibt tatsächlich auch für jeden Topf sein Deckel. Ja? Und diese Matches herzustellen, ist eigentlich genau die Kunst. Mhm. Darin wirklich zu erfassen, okay, was braucht eine Organisation gerade?
Mhm. Und das heißt ja, jetzt schön in aller Munde dieses Culture Matching. Am Ende des Tages geht es halt darum, die richtige Persönlichkeit mit den richtigen Werten ins richtige Umfeld hineinzubringen.
Was da total interessant ist, das eint aber Digitalunternehmen und auch Corporates, ja, ist, dass wir erst echt auch lernen mussten, dass Unternehmen teilweise gar nicht wissen, wen sie brauchen. Mhm. Also als wir angetreten sind, dachten wir, wenn ein Unternehmen kommt und sagt, ich brauche einen COO zum Beispiel, ja, dass wir das nicht in Frage stellen müssen, weil das Unternehmen wird sich ja selbst verstehen und wird sich ja selbst kennen und haben dann am Anfang einfach wirklich die Positionen so übernommen und gesagt, okay, wir suchen euch den. Und haben dann im Laufe einfach der vielen Mandate, die wir dann gehabt haben, gemerkt, unsere erste Aufgabe ist einfach, das zu challengen und wirklich das Unternehmen ganzheitlich anzugucken, zu sagen, okay, wen braucht ihr denn jetzt wirklich? Und da unsere Marktperspektive reinzubringen. Ich glaube, das ist was, was sich jetzt wirklich auch verändert in Personalberatungen. Ja, der Kunde weiß jedes Jahr weniger letztendlich, wen er braucht. Und er braucht immer stärker jemanden, der sich in dem Markt mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen auskennt und wirklich eben auch eine Hilfe dabei sein kann, überhaupt erstmal zu sagen, wer würde euch denn helfen? Ja. Das ist echt spannend.
Ja, weil sich die Anforderungen in diesem Markt auch so schnell ändern, vor allem an die Spezialisten. Jetzt ist zum Beispiel Artificial Intelligence in aller Munde, Big Data, VR und so weiter. Und es braucht halt wirklich jemand, der dann auch sagen kann, naja, wenn du so jemanden suchst mit den und den Kriterien, davon gibt es im Zweifel weltweit halt nur 100. Und wenn dann noch dieser Gehaltsrahmen dazu hinkommt plus der Standort, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig, so jemanden überhaupt gewinnen zu können. Und das ist mit Hilfe von Datengetriebenheit und unserem Profiling-Tool auch relativ gut möglich bei uns in der Beratung.
Und in vergangenen Interviews plädiert ihr ja immer wieder dafür, dass HR eine völlig neue Rolle einnehmen soll. Also bisher ist HR immer damit oder wird immer damit verglichen, okay, das ist die administrative Rolle, das ist unser Cost-Center im Unternehmen. Wie kann es denn HR schaffen, zum Profit-Center zu werden und welche Rolle soll die Abteilung oder sollen Personale in Zukunft einnehmen?
Ein Profit Center wird es vermutlich nicht werden. Dann müsste man es schon auslagern. Aber die Rolle des HRers verändert sich einfach. Ja. Und das ist eben auch historisch gewachsen. Wir kommen ja aus einem Markt, in dem es ausreichend Bewerber gab und in denen das Unternehmen einfach nur kommunizieren musste, hey, wir haben eine offene Stelle und wir sind ein attraktiver Arbeitgeber, kommt doch zu uns. Ja. Und den Unternehmen im Grunde genommen die Bude eingerannt wurde. Und in dem Markt muss man eben auch wenn man speziell auf das Thema Recruiting schaut, muss man eigentlich nur eingehende Bewerbungen verwalten. Und man muss eben sozusagen die bestehende Belegschaft auch im wahrsten Sinne des Wortes verwalten. Und der Markt, der da zugrunde liegt, der hat sich halt einfach komplett gedreht. Ja? Heutzutage, wenn wir wirklich auf diese Menschen schauen, die im digitalen Zeitalter eine Schlüsselrolle einnehmen können, die haben halt alle Möglichkeiten. Und die sind auch nicht mehr frei verfügbar auf dem Markt. Die bewerben sich nicht mehr. Deswegen ist jetzt überhaupt zum ersten Mal auch die Notwendigkeit, überhaupt eine Recruiting-Abteilung aufzubauen und das nicht einfach nur irgendwie mitzumachen, schon gar nicht zu verwalten, sondern ganz gezielt zu sagen, okay, die richtigen Talente zu finden, wird wirklich eine Schlüsselkompetenz von Organisationen im digitalen Zeitalter. Das heißt, der HRler ist nicht mehr derjenige, der wirklich sozusagen sicherstellt, dass die Prozesse sauber ablaufen, sondern der HRler ist mittlerweile derjenige, der sicherstellt, dass das Unternehmen eine Zukunft hat. Ja, und damit gehört HR an den Tisch der Entscheidung, weil man einfach wissen muss, okay, wo wollen wir hin und wer ist deswegen überhaupt Talent für uns? Wie müssen diese Talente zusammenarbeiten? Und dieses System so zu bauen, ist halt eine hochstrategische Aufgabe. Damit das kommen kann, braucht es aber eben auch Menschen, die HR genauso denken und nicht, wie wir immer sagen, sozusagen sozialromantisch sagen, ja, ich möchte was mit Menschen machen. Mhm. Ja, weil, ja, klar geht es darum, was mit Menschen zu machen, aber die HR-Funktion wird eine hochstrategische Funktion. Genauso muss man sie denken. Das bringt einen dann auch an den Tisch, der Entscheider.
Ja, das finde ich total spannend. Und welche Kompetenzen muss dann der typische HRler in Zukunft mitbringen?
Also auf jeden Fall eben diese Art von strategischem Businessverständnis. Also der muss sich wirklich fragen, wer sind eigentlich unsere A-Player? Wie schaffen wir eigentlich Wert für unser Unternehmen? Und wie muss ich deshalb die Systeme bauen? Zudem muss er deshalb, weil er auf einen Markt geht, wo man die Leute quasi finden muss und abwerben muss, eine bestimmte Vertriebsaffinität mitbringen, gepaart mit einem Marketingverständnis. Ja, das heißt, es wird wirklich eine komplexe, anspruchsvolle Rolle. Und auch hier ist es nicht so, dass diese Leute wiederum auf dem Markt rumlaufen, sondern die müssen auch erstmal in diesen Kompetenzen ausgebildet werden. Deshalb setzen zum Beispiel Google und Co. Leute aus dem Vertrieb ins HR. Ja? Das, wenn man da ins Valley guckt, ist keine Seltenheit mehr, weil die eben schon lange verstanden haben, dass die Leute aus dem Business kommen müssen, um das Business zu verstehen und zu verstehen, was da jetzt gerade am besten Wert stiftet.
Genau. Das HR-Netzwerk hier in Deutschland ist schon noch sehr stark geprägt mit Juristen. Und tatsächlich mit Menschen, die eher Risiko vermeiden und alles ganz durchgeplant, koordiniert, sauber, prozessual abbilden wollen. Und das funktioniert nicht mehr. Ja, wir brauchen Menschen, die tatsächlich exponentiell versuchen können, mitzugehen, zu sagen, okay, worauf müssen wir uns vorbereiten? Was wird kommen, was wird passieren? Und da sehen wir gar nicht so viele Player auf dem europäischen Markt, die das tatsächlich beherrschen.
Und nach eurer Erfahrung, ist das den Unternehmen überhaupt schon bewusst? Wissen die, wie die sich in Zukunft aufstellen müssen oder wie die auch gerade diese Kompetenzen verändern können?
Teilweise. Ich würde sagen, sie fangen an, es zu spüren. Das merken wir auch immer stärker an unseren Kundenanfragen. Aber sie haben die Antworten noch nicht.
Die HRler selbst haben sie nicht mal. Ja, also wenn wir arbeiten ja wirklich mit großen Konstrukten zusammen, gehen da teilweise rein, gehen wirklich in die Restrukturierung von HR-Abteilungen zum Beispiel. Auch wenn wir dann sagen, wer ist denn euer Stakeholder? Dann kommt niemals eine super klare Antwort. Ja, da sagen manche der Mitarbeiter, manche sagen der Manager, manche sagen die Geschäftsführung. Also da kommen alle Antworten. Die Antwort, die wir aber brauchen, das ist, was Martina vorhin sagte, die wir brauchen im digitalen Zeitalter, ist der Kunde. HR ist nicht dafür da, und so wird leider auch das Thema New Work häufig ein bisschen verrissen, HR ist nicht dafür da, Menschen glücklich zu machen. Oder Mitarbeiter glücklich zu machen. Das ist kein Selbstzweck, sondern HR ist dafür da, zu verstehen, wofür die Organisation eben tatsächlich auch da ist, was der Kunde braucht, womit das Unternehmen einen Mehrwert stiftet und Menschen in diese Organisation zu holen, die genau daraus einen Wert empfinden und sich positiv aufladen können und deswegen sehr gerne in dieser Organisation sind und dann zu sagen, was müssen wir denen denn an Trainings noch mitgeben, damit sie tatsächlich diesen Kundenwert noch besonders gut erfüllen können und so weiter und so fort. Und das ist sozusagen diese Outside-in-Perspective. Ja, ich schaue mir an, womit unser Unternehmen am Markt wirklich Mehrwert stiftet. Das ist ja auch der Grundgedanke der Digitalisierung. Ja, Ergebnisorientierung und Kundenorientierung. Und ich definiere davon, was macht überhaupt Talent bei uns aus? Wie müssen wir diese Talente miteinander arbeiten lassen? Also wie ist die Struktur? Wie ist die Kultur? Nach welchen Prinzipien arbeiten diese Talente zusammen? Und wen brauchen wir eigentlich als Bindeglied zwischen Talent und Organisation in der Führung? Also das Thema Leadership. Ja? Und daraus ein konsistentes System zu machen und auf den Markt auszurichten, das ist die Aufgabe von HR. Und wenn man das richtig gut macht, dann hat man im Ergebnis auch zufriedene Mitarbeiter. Das ist unsere Philosophie zumindest.
Und jetzt hast du aber eingangs schon gesagt, HR ist nicht dafür da, um die Mitarbeiter glücklich zu machen. Findest du dann so Rollen wie ein Feel-Good-Manager überbewertet? Oder sollte es das trotzdem geben? Oder ist es einfach nur ein nettes Add-on, was es zusätzlich noch gibt in der Unternehmung?
Wichtige Frage und gute Frage. Wir haben da tatsächlich eine geteilte Meinung. Also grundsätzlich ist nichts falsch daran, zu sagen, wir wollen, dass sich unsere Mitarbeiter bei uns wohlfühlen. Wenn das nur noch die Spitze des Eisberges ist und man sagt, wir brauchen noch jemanden, der sich tatsächlich dann in der Umsetzung darum kümmert, dass bestimmte Dinge, die wir schon sehen, die gemacht werden müssen, tatsächlich auch passieren, ja? Fair enough, finde ich einen Feel-Good-Manager super. In ganz vielen Unternehmen wird ein Feel-Good-Manager aber anstelle von echten Strategie- und Struktur- und Kulturveränderungsüberlegungen eingesetzt. Das heißt, er ist eher ein Mittel für eine Symptombehandlung. Und dann macht ein Feel-Good-Manager überhaupt nichts. Ja, das ist, also der hat eigentlich auch keine Möglichkeit, da irgendwas auszurichten. Und das sehen wir immer wieder. Also ganz viele traditionelle Unternehmen kommen zu uns und sagen, ja, jetzt haben wir schon grüne Äpfel, jetzt bieten wir schon kostenlos Club Mate an und die Leute finden uns trotzdem nicht attraktiv. Ja, und das ist genau vergleichbar. Ein Feel-Good-Manager heilt nicht die Wunden, die Führung oder fehlende Führung im Unternehmen hinterlässt.
Okay. Würdet ihr sagen, dass der Erfolg eines Unternehmens oder einer Organisation nur von den Mitarbeitern abhängt oder spielen da auch andere Rahmenbedingungen mit rein? Wenn ja, welche sind das oder ist das ein Mix aus beiden? Wie würdet ihr das priorisieren?
Also zu einem erfolgreichen Unternehmen gehören natürlich neben den Mitarbeitern immer ganz klar auch das Geschäftsmodell, das zum einen funktionieren sollte und wenn es eventuell nicht funktioniert oder noch nicht, zumindest die Finanzierung, um überhaupt ein funktionierendes Geschäft aufzubauen. Und dann richten wir uns in der Philosophie tatsächlich genau nach dem Modell, das Constanze gerade so schön beschrieben hat. Das heißt, Talente, also Mitarbeiter an sich, sind nur ein Faktor, der natürlich jetzt gerne auch in der Presse im Moment überbetont wird oder in den Trends. Denn Talente an sich, und das sieht man ja im Sport ganz schön, man kann ganz viele tolle Talente zusammenwerfen. Das heißt noch lange nicht, dass die eine Weltmeisterschaft gewinnen.
Ja.
denn ohne die richtige Kultur und die Prinzipien der Zusammenarbeit, und da gehört eben wirklich gehören die klassischen Spielregeln dazu und die Rollenverteilungen, aber auch das Thema als drittes Führung. Ja, wie stelle ich diese Leute wirklich auf und wie motiviere ich sie vor allem auch? Wie bringe ich sie zusammen und bringe sie dazu, die bestmöglichen Ergebnisse zu erreichen? Erst das zusammen ergibt dann ein funktionierendes Ganzes. Ja? Und deshalb ist es eben auch so wichtig, sich nicht nur auf diese, wie es immer heißt, AAA-Player zu konzentrieren und dann zu denken, wir brauchen die nur reinzuholen und dann funktioniert schon alles. Wenn wir niemanden haben, der diese Leute führt, wenn wir keine Werteebene haben, die den Menschen erklärt, wonach sie sich zu richten haben im Unternehmen und wann sie erfolgreich sind, dann wird es nicht funktionieren.
Genau, also der Erfolgsfaktor ist eigentlich Konsistenz. Ja, das heißt, wirklich das zu schaffen, eine Organisation zu bauen mit einem Geschäftsmodell, das auf dem Markt ein bestehendes Problem wirklich löst und das alles in Einklang zu bringen. Ja, also davon wirklich die Kultur abzuleiten, Führung abzuleiten und eben auch Talent abzuleiten. Und keine dieser Einzelkomponenten trägt weit genug. Die erfolgreichsten Unternehmen, die den Durchbruch geschafft haben, haben den dadurch geschafft, dass diese Konsistenz gegeben ist. Ja, also Netflix ist zum Beispiel ein super Beispiel dafür. Ja, also unglaublich konsistent in der Art und Weise, wie sie das, woran sie glauben, runtergebrochen haben in Führung.
Mhm. Welche Strategien haben sich da so als erfolgreich erwiesen, um ein starkes, erfolgreiches Team zusammenzustellen?
Da gibt es so einen schönen Satz von dem Chris O'Neill, dem Gründer von Evernote, den ich liebend gern benutze, der sagt, if the fit is right, magic happens. Und worum geht's da letztendlich? Ja? Im digitalen Zeitalter ist es nicht mehr so, dass wir als Führung alles wissen. Ganz im Gegenteil. Ja? Keiner weiß mehr alles, wir können die Zukunft nicht mehr voraussagen. Das heißt, wir brauchen Menschen, die Verantwortung für die Organisation übernehmen und die sich trauen, Entscheidungen zu treffen. Das heißt aber auch, dass wir vertrauen müssen und ihnen Freiraum geben müssen. Und ganz maßgeblich dafür, ob man vertraut, ist eben nicht Fähigkeit oder Wissen, sondern die Werteebene. Das heißt, trifft derjenige, dem ich vertraue, seine Entscheidung auf ähnlichen Konzepten, Werten, Einstellungen und Haltungen, wie wir das tun. Und wenn ich das sehe, ja, dann werde ich demjenigen vertrauen. Das heißt, und da sind wir eben auch Anhänger dieser Theorie, wir müssen insbesondere im Recruiting dieses Thema Cultural Fit überbetonen. Warum? Wir haben genau eine Unternehmenskultur. Und es gibt eben so, das ist das Exzellenzmodell, mit dem wir arbeiten, es gibt drei Komponenten. Ja, es gibt, wenn wir in eine Stelle schauen, es gibt Aufgaben, es gibt die Rolle und es gibt die Unternehmenskultur. Und genau damit korrespondiert auf der anderen Seite ein Anforderungsprofil. Das heißt, jemand, der in einem Unternehmen Talent sein kann, muss bestimmte Fähigkeiten mitbringen, um die Aufgaben zu erledigen. Er muss eine bestimmte Persönlichkeit mitbringen, um die Rolle zu erfüllen. Und er muss eine bestimmte Haltung mitbringen, um zu der Kultur zu passen. Und in Deutschland konzentrieren wir uns auf den Fakt Fähigkeiten. Der relevante Part für Vertrauen und dafür, dass Menschen wirklich gestalten können, ist aber, dass wir Menschen reinholen auf Basis ihrer Persönlichkeit und ihrer Einstellung. Und das ist dieses, if the fit is right, magic happens. Wenn der Mitarbeiter genau das Gleiche will wie das Unternehmen, dann müssen wir gar nicht überkomplizierte Regelsysteme kreieren, sondern dann verstehen wir, dass wir alle freiwillig da sind und unsere Zeit einfach freiwillig, gemeinsam, sinnstiftend einsetzen wollen nach dem Prinzip 1 und 1 ist 3.
Finde ich richtig gut. Teile ich auch total diese Ansicht mit euch. Wie kann man das sicherstellen, dass der Cultural Fit passt? Also sowas merkt man ja nicht in einem Vorstellungsgespräch, auch nicht unbedingt in zwei oder drei Stufenverfahren. Ist für sowas deine Probezeit gut?
Auch hier geht es darum, von Anfang an ein konsistentes Kriterienset zu definieren. Das bedeutet, zuallererst muss ich mal wissen, was sind denn meine persönlichen Werte. Da geht es meistens schon los. Als Manager, als Führungskraft, als Gründer, als Geschäftsführer. Was sind meine Werte, damit ich jemandem vertrauen kann? Und was sind die Werte des Unternehmens, die uns erfolgreich machen? Das ist der erste Schritt. Das wissen ganz viele erstmal schon mal nicht. Ja? Wenn ich das.
Und da muss man, Entschuldigung, dass ich da reinfalle, da muss man auch ständig rumprobieren, ja. Weil auch wir merken das für uns, ja. Das ist halt nicht so einfach. Das ist nicht so einfach, als Gründer und Geschäftsführer in der 100% Reflexion zu sein und zu sagen, wer bin ich denn? Was ist mir wichtig? Was macht das aus? Und dabei gleichzeitig in einem hochdynamischen Markt zu arbeiten. Ja. Ja. Deswegen gibt es da keine 100% Antworten und es gibt auch keine Fehlerfreiheit.
Mhm. Ja. Aber was es ist hoch individuell. Ja. Man muss sich wirklich die Frage stellen, was macht uns als Unternehmen erfolgreich auf der Werteebene, auf der Kulturebene und was macht mich als Person auch erfolgreich und was brauche ich persönlich, um jemandem vertrauen zu können. Denn nur wenn ich jemanden rekrutiere, dem ich auch vertrauen kann und der zumindest diese Grundwerteebene teilt, wird eine erfolgreiche Zusammenarbeit möglich. Wir machen das bei uns im Profiling und im Talent Analysis Bereich über verschiedene Diagnostikmöglichkeiten. Also wir arbeiten stark mit dem Rees-Modell von Stephen Rees zusammen, der wirklich die Motivation von Menschen auch untersucht und sich anschaut, was treibt uns im Innersten an, was motiviert uns, damit wir auch sicherstellen, dass wir eben Leute auf Positionen setzen, wo the magic happens sozusagen.
Ja. Ja. Könnt ihr das Modell noch mal kurz erklären? Das finde ich ganz spannend.
Der Stephen Rees ist quasi losgegangen, hat sich gefragt, was treibt uns im Innersten an und ist dann nach langer internationaler Studie darauf gekommen, dass es 16 Grundmotive gibt, die uns im Innersten antreiben oder eben auch demotivieren, wenn wir uns entgegen der Motive verhalten. Das heißt, wir können uns immer im Einklang damit bewegen oder nicht im Einklang. Ja, wir können alles. Aber wenn wir uns eben zu lange gegen unsere Motive stellen, dann hat man so Sachen wie Burnout, unzufriedene Mitarbeiter. Das sind keine Alleinerklärungsthemen, sondern das ist ein Modell, aber es hilft uns sehr stark im Alltag, egal ob auf der Kundenberatungsseite, auf der Recruiting-Seite oder auf der Beratungsseite.
Ja. Und das ist halt hilfreich, wenn man für Konstrukte arbeitet, in denen du noch nicht weißt, wo das inhaltlich hingehen wird, aber du kannst den Kontext verstehen. Ja? Das heißt, wir gehen dann eben auch in diese Unternehmen rein, versuchen wirklich durch Gespräche, durch Präsenz vor Ort den Kontext extrem gut zu erfassen und zu sagen, zu definieren, was gilt hier. Mhm. Ja? Und dann kannst du halt sozusagen, wenn du das gut verstanden hast, dann kannst du sagen, okay, wenn jemanden zum Beispiel Sicherheit wichtig ist, ja, das ist eines der Motive. Und der Kontext ist, jeden Tag ist alles anders. Ja, dann weiß ich halt, dass ich, wenn ich diese Person in dieses Unternehmen bringe, unabhängig davon, ob er die Aufgabe erfüllen wird, ja, ich werde den bis zum Get-No stressen, ja. Und er wird maximal 2 Jahre da sein, wenn überhaupt. Ja. Und deswegen ist es halt sozusagen, in der Zeit, in der auch Wissen vergänglich ist und so, musst du auf eine Stufe gehen, die stabiler ist, ja, die ein bisschen längerfristiger ist. Und Motive sind quasi nicht veränderbar. Du passt nur dein Verhalten an, aber deine Motive bleiben gleich, ja. Und diese Motive mit dem Kontext zu matchen, ist im Grunde genommen sozusagen dann die Logik, dieses Matchings.
Ja, sehr gut. Ich habe noch abschließend 2 persönliche Fragen an euch, einfach um euch auch noch mal ein bisschen besser kennenzulernen. Was war denn der beste Tipp in Sachen Karriere, den ihr je bekommen habt? Also bis heute, sage ich mal. Und wer hat euch den gegeben?
Gute Frage.
Also ich weiß nicht, ob es der beste war, aber es war auf jeden Fall der Tipp, der bei mir hängen geblieben ist und den habe ich von meiner Mutter mitbekommen.
Ich habe auch an meine Mutter gedacht.
Und die hat gesagt, Erfolg bedeutet, einmal mehr aufzustehen, als man hingefallen ist. Mhm. Und ein Unternehmen zu gründen bedeutet, extrem häufig hinzufallen. Ja. Ja, und zu sehen, dass bestimmte Dinge nicht funktionieren. Und dann aber immer wieder zu sagen, okay, es hat nicht funktioniert. Wie mache ich es dann? Und diese Schöpferhaltung einzunehmen, ja, diese Haltung des Machbaren einzunehmen, zu sagen, ich fokussiere mich nicht auf das, was nicht funktioniert, ich fokussiere mich auf das, was funktioniert, und ich kämpfe darum, besser zu werden, jeden Tag. Ja. Das trage ich super tief in mir, das hat mir so meine Mutter eingepflanzt.
Mhm, sehr gut. Wie ist es bei dir, Martina?
Deshalb verstehen wir uns auch so gut. Meine Mutter hat mir immer gesagt, wenn du etwas willst, dann hol es dir und kämpf dafür. Ja, also dieses Thema, wenn man etwas will, muss man es auch visualisieren, sich wirklich Ziele vornehmen und dann auch zu wissen, Ziele erreicht man nicht, indem man irgendwie halbtags arbeitet oder noch 5000 andere Sachen macht, sondern wirklich, indem man sich anstrengt und wirklich das verfolgt, was man will. Und das sehe ich auch im Alltag heute noch so.
Naja, halbtags geht schon, also, wie man sieht, weil wir machen ja sozusagen, neben unseren Tätigkeiten sind wir auch Mütter und müssen da halt sozusagen auch oder arbeiten da auch unglaublich flexibel. Ja, ich habe drei Kinder, Martina hat Zwillinge. Mhm.
Ja, wow.
Und halbtags geht schon, aber es muss halt fokussiert sein. Ne? Du musst dich irgendwie fokussieren.
Genau, das ist absolut richtig. Man kann auch halbtags viel erreichen, aber wenn man eben eine Sache wirklich gut machen will, dann muss man eben auch sich wirklich anstrengen und in der Tiefe dabei bleiben.
Und was treibt euch an? Constanze, du hast iPotentials gegründet. Ihr seid beide die Geschäftsführerin. Ihr habt eine Familie, ihr habt Kinder. Wie kriegt ihr das alles unter einen Hut?
Sehr viel Fokus. Gute gemeinsame Absprachen, also auch die Kinderplanung haben quasi Constanze und ich auch gemeinschaftlich besprochen, weil anders geht es nun mal nicht zu zweit. Und was treibt mich an? Also ich liebe meinen Job über alles, vor allem auch deshalb, weil wir uns in so einer schnell verändernden Zeit bewegen. Wir haben unglaublich spannende Kunden, also allein dieses immer wieder in andere Geschäftsmodelle hineinzublicken und in der Lage sein, sie positiv zu beeinflussen und Wert zu stiften an den strategisch relevanten Stellen, ist für mich persönlich ein Wahnsinnsmotor, zusammen mit meiner unglaublichen Neugierde, weil ich natürlich jeden Tag was Neues lerne, und das ist was mich im Alltag wirklich leitet und treibt.
Für mich ist das Thema Impact. Also ich will die Zeit, die ich auf dieser Erde habe, will ich sinnvoll eingesetzt haben, und ich will meine Fußstapfen hinterlassen. Und es ist eben auch beides. Es ist nicht nur Job, es ist eben auch Kinder haben, eine Familie haben und darüber eben auch Fußspuren hinterlassen, ja. Und also Familie erklärt sich selbst, ja. Im Job ist es wirklich sind es diese Momente, in denen Organisationen kommen oder Gründer, Unternehmer, CEOs zu uns kommen und tatsächlich sagen, wow, das, was wir jetzt miteinander gemacht haben, das war wie Magie. Wir haben an einem Punkt gestanden, wo wir nicht mehr weitergekommen sind, und jetzt ist es, als ob 5 Türen aufgegangen sind und wir einfach nur noch automatisch durchlaufen müssen und dieses möglich machen, dieses Organisation wachsen lassen und dabei helfen, dass Visionen echt Realität werden können. Da kriege ich jedes Mal eine Gänsehaut, wenn das passiert. Ja. Und diese Magie herzustellen, würde ich am liebsten jeden Tag den ganzen Tag machen.
Super, vielen lieben Dank für die schönen Schlussworte. Auch danke für das Interview und dass ihr hier zu uns gekommen seid.
War super, sehr vielen
gerne.
Dank.
Hat Spaß gemacht.
Und Ihnen, liebe Zuhörer, auch danke fürs Einschalten. Wenn Sie uns schreiben wollen, können Sie das gerne tun unter der E-Mail-Adresse podcast@hy.co. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.